Todsünden eines Chorleiters. Im Buch eine kurze Liste von Dingen, die gar nicht gehen, die ich mir aber auch nicht ausgedacht habe und nun ein bisschen mehr dargelegt. Die erste Todsünde ist, logisch, unvorbereitet in die Probe kommen. Deine Sänger haben eine organisierte Probe verdient. Hast du keine Zeit, dich an dem Probentag vorzubereiten? Tue es am Tag davor. Kommt dir etwas Unvorhergesehenes in die Quere? Erkläre dich. Tu nicht so, als ob du vorbereitet wärst. Das merkt jeder. Und diese Nummer mit dem zerstreuten Professor geht erstmal gar nicht. Ich war vor einigen Wochen in einer Probe, wo der Chorleiter so chaotisch ist, dass er vergaß, eine Stelle mit dem Alt zu proben. Der Alt war aber von der Art und Weise schon so hirnlos betäubt, dass er selbst nicht merkte, dass diese Stelle nicht geprobt wurde. Sogar beim Durchsingen nicht. Lass sowas. Die nächste Sünde ist etwas, das hier reinfließt. Wenn ich weiß, was das Programm der nächsten Auftritte sein wird, wird mein Chor nur diese Noten benötigen. Sogar wenn ich spontane Auftritte habe, werde ich, wenn ich halbwegs verantwortungsvoll bin, nur ein Repertoire von maximal 20 Stücken vorhalten. Also Stücke, die einfach gekonnt werden müssen. Insofern ist es mir unverständlich und wurde mir noch nie argumentativ nahegebracht, warum man seine Chorsänger immer alle Noten mitschleppen lässt. Der einzige Grund liegt im Chorleiter, der zu unorganisiert ist, die nächsten Auftritte inhaltlich zu planen. Die nächste Todsünde ist komplizierter. Den Chor inhaltlich, strukturell und terminologisch nicht da abholen, wo er steht. Das bedeutet, ich benutze Worte, die die Sänger nicht verstehen. Ich singe Stücke, die zu schwer oder aber auch zu leicht für den Chor sind. Ich erstelle keinen ordentlichen Probenplan, sodass sich meine Sänger nicht auf Auftritte oder Sonderproben einstellen können und dann steht man da mit halber Singschaft. Aber auch mein Chor war schon immer ein Spaßchor und will keine großen Auftritte, aber ich als Chorleiter will die großen Auftritte. Das wird dann wieder einer der Fälle, wo sich der Chorleiter bei den Kollegen beschwert, ja, ich habe zwei gute Chöre, naja, und den anderen, der nicht so gut ist. Meine Chöre klingen alle objektiv gut, weil ich das Programm und die Probenmethode auf sie anpasse. Die Liste ist hier aber endlos. Als Grundregel bleibt bestehen, der Chor ist die Norm und du hast dich daran anzupassen. Alle Änderungen, die du einbringen willst, müssen behutsam und langfristig geschehen. Die nächste Todsünde ist wieder in einer Faulheit begründet. Spontanität wird als erstrebenswertes Merkmal einer Probe gepflegt, anstatt so viel wie möglich zu planen. Lies den Artikel »Gemeinsam spontan und alle kotzen« und du wirst sowas hoffentlich sein lassen. Die nächste Todsünde ist auch irritierend häufig, ohne dass jemand merkt, dass sie eine ist. Ein klares Profil verhindern, anstatt dem Chor über die Stückauswahl, damit einem programmatischen Rahmen und über einen klaren Anspruch ein nach außen kommunizierbares Leitbild zu geben. Wenn du dir unsicher bist, ob du da was machen musst, frage dich, ob du mir jeden deiner Chöre in zwei Sätzen erklären könntest. Ein Beispiel. Mein Chor ist ein Gospelchor, der maximal zweimal im Jahr im Gottesdienst und mit maximal zwei Konzertprogrammen im Jahr in seiner Umgebung auftritt. Er singt hauptsächlich vierstimmigen White Gospel auswendig mit Instrumentalbegleitung im Auftritt und probt a cappella. So. Damit weißt du alles über meinen Gospelchor. Das ist seine Identität. Damit ist er im Erstkontakt jedem erklärbar. Was ist der Chor? Wo tritt er? Wie häufig auf? Mein Chor ist ein Gospelchor, der maximal zweimal im Jahr im Gottesdienst mit maximal zwei Konzertprogrammen im Jahr in seiner Umgebung auftritt. Im zweiten Satz weitere Differenzierung, die auch die Qualität zeigt. Er singt hauptsächlich vierstimmigen White Gospel auswendig mit Instrumentalbegleitung im Auftritt und probt a cappella. Wie lang die Konzerte sind, wie viele Lieder neu sein sollen, dass wir farbige Leibchen tragen, um einen Regenbogen darzustellen, dass da auch Solisten bei sind, dass ein Konzert immer in der Hauptkirche stattfindet und so weiter. Gehört eventuell in ein größeres Leitbild, aber selbst da muss es nicht rein. Was ist die Essenz deines Chores? Kannst du mir deinen Chor in zwei Sätzen erklären, damit ich ein Bild von ihm habe? Wenn du das kannst, kann dein Chor das und dann ist er wer? Nicht nur ein Name. Er ist eine definierte Gemeinschaft über das Wort Chor hinaus. Die nächste Todsünde geht mit der Abholsünde einher. Du kannst da aber alles richtig machen und dann doch deinen Chor qualitativ falsch fordern. Das heißt, entweder ein Programm nur für K1-Sänger oder nur für K3-Sänger erstellen, anstatt für die breite Mitte der relativen K2-Sänger. Hier ist es tatsächlich mal gut, der Masse hinterherzulaufen. Was können und wollen die meisten singen? Und das wird dann auch gesungen. Und nun der Grund für 80% aller Chortode. Du glaubst, ich übertreibe. Die Todsünde des asozialen Chorleiters. Aus Angst vor Konflikt K4-Sänger im Chor halten. Ich habe mich darüber zu Genüge ausgelassen. Wenn ein Chor wegen ein, zwei Sängern schlecht klingt und du nicht asozial sein willst und denen ihren schönen Chor wegnehmen willst, dann bist du asozial allen anderen gegenüber. Und weißt du was? Die hören dann auf, weil ihr Chor schlecht klingt und weil sie keine Lust mehr haben. Und dann bist du allein mit deinen K4-Sängern, die dann auch kein Chor mehr haben. Das hat nur etwas damit zu tun, dass du keine Verantwortung übernehmen willst. Sänger, die akustisch nicht kompensierbar sind, müssen leider gehen. Und jeder, der mir da immer erzählt, ich wäre asozial. Wenn der Chor weg ist, dann ist das asozial, weil du schwach warst. Deine Schwäche ist okay. Nicht schön, aber okay. Aber belüge dich nicht selbst oder deine Sänger. Die nächste Sünde hat jeder von uns schon mal durchleben müssen. Sich selbst und die verfügbare Vorbereitungszeit falsch einschätzen, ja, meist überschätzen. Das ist mir gerade mit einem Stück passiert. Ich fand es einfach und wurde eines Besseren belehrt. Selbst nach 20 Jahren Berufserfahrung antizipiere ich manche Schwierigkeiten nicht. Das Einzige, was bleibt, ist, sie wahrzunehmen. In den Werkzeugkasten zu packen und das nächste Mal früher wahrzunehmen. Insofern ist die echte Todsünde, nicht aus gemachter falscher Einschätzung zu lernen. Die vorletzte Todsünde ist zu differenzieren und sie ist teils meinungsbehaftet. Zuerst einmal bin ich erschrocken, wenn man nach einem Konzert einer meiner Chöre rückmeldet, man hätte den Text nicht verstanden. Chor hat Text. Der Text war fast immer vor der Musik da. Der Komponist hat sich den Text genommen und hat ihn vertont. Text muss also verstanden werden. Zugegebenermaßen, es gibt eine Zeit vor dem Barock, wo der Messtext nur Mittel zum Zweck war, um große Klangwelten zu komponieren. Die franko-flämischen Komponisten waren da Meister drin, da ist der Text tatsächlich irrelevant. Aber für eigentlich alles andere gilt, ich priorisiere den Text vor dem Ton. Atmung, Geste, Melodieführung, Artikulation haben bei mir Vorrang vor dem Ton. Die Melodie wird bei mir niemals den Text beeinflussen. Alles ist vom Text beeinflusst. Ich probe niemals auf Vokalise. Bei mir kann der Chor den Text und dann lernen wir Töne. Im Artikel Schubladendenken haben wir auch gelernt, dass die Herangehensweise im Laienchor nur helfen kann, da wir mit dem Text auch den Rhythmus des Stückes gelernt haben. Insofern ist die Todsünde für mich, Ton vor Text zu priorisieren. Meine letzte Todsünde, und beim Schreiben fiel mir nun auch keine weitere mehr ein, schreibe mir gern, sollte dir etwas fehlen. Für diese letzte nun muss ich sagen, dass ich die schon im Gefühl habe. Wenn du mich für ein Coaching buchst, wird das nicht immer der Fall sein, zum Glück, aber meistens liege ich richtig und nehme beim ersten Gefühl schon heimlich mein Handy mit Stoppuhr raus. Die letzte Todsünde, die total einfach vermeidbar wäre, ist, Stimmen lange untätig rumsitzen zu lassen. Da gebe ich dir nur zwei Stichworte. Kleinteilig proben und Probendisposition. Wirklich, es gibt keinen Grund, warum eine Stimme länger als 5 Minuten nichts zu tun hat. Ich schaffe es immer, diese Zeit auf 2 Minuten zu reduzieren, sogar beim ersten Kennenlernen eines Stückes. Und ich bin da nicht ein Zauberer. Ich bin einfach nur vorbereitet. Im Folgenden nur Artikelverweise, die eh im Text waren, aber Strategien, um diese Todsünden zu vermeiden. Dafür gibt's mein Buch und mich. Nutze uns! Und siehe dazu auch, gemeinsam spontan und alle kotzen, kleinteilig, Leitbild, Sängerkategorien, Schubladendenken, Selbstbewusstsein des Chores und untätige Stimmen.